Mit wem würden Sie lieber für 24 Stunden in einem Lift stecken bleiben? Mit dem Roger Köppel oder der Jacqueline Badran?
Und in der Politik lernt man ganz speziell, dass Koalitionen oder Mehrheiten findet man eigentlich nur, wenn man gegenüber mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann.
Eine Frage hätte ich.
Etwas wieder würde sagen?
Ja.
ihr redet ein bisschen auf meine Seele. Meine Leute haben mich im Stich gelassen. Also
ich weiss nicht, ob mir jetzt das selbst schmeicheln, wenn sie sagen, was ich Warum dissen Sie öffentliches Urteil zu den KlimaseniorInnen vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof?
Oder man geht zu Bern im Bahnhof in Coiffeur, wie ich das etwa vor 3 Wochen gemacht habe.
Da fand ich es super aus,
ja. Ah, weiss ich.
Das ist der Politkuchen mit mir, Michael Elsner, Satiriker und Politikwissenschaftler und dem Bundesrat Albert Rösti. Viele Leute aus der Politik, die überhaupt nicht seiner Meinung sind, sagen, er sei sehr empathisch. Ich wollte im Gespräch mit ihm herausfinden, wie hat er es geschafft, dass ihn auch viele von der Gegenseite irgendwie noch gern haben. Obwohl er gleichzeitig praktisch alle seine rechtskonservativen Politvorhaben kann durchsetzen kann. Ich kann mit ihm nicht zu lange über konkrete politische Debattenthemen reden, weil das macht er schon genug lange in der Arena oder in der Rundschau. Ich wollte herausfinden, wie ist er so geworden, wie er ist. Die Tonaufnahmen im Theater sind nicht ganz so rausgekommen, wie ich es mir gewünscht habe. Ich hoffe, du hast trotzdem viel Vergnügen. Die Politkuchenfolge ist das mal ohne Kuchen, dafür mit Live-Publikum und einem Kirschstängeli.
Grüezi, Rösti, hallo! Herr Rösti, schön, sind Sie da.
Danke für die Einladung, ja, bin gerne da.
Das freut mich sehr. Also, dass Sie das zumindest zum Start vom Talk sagen.
Ja, hinten gehört, ich habe ja die Eva, die mir hilft, Notfall.
Die Eva ist Publikumsjoker, genau. Was hat Ihnen heute beim Regieren am meisten Spass gemacht?
Dass ich am Morgen in der Kommission eigentlich die Geschäfte sind beschlossen worden, so wie ich es habe, Beatrice. Ich kann leider nicht sagen, was, weil wir ja das Kommissionsgeheimnis, aber vielleicht auch dazu, ja, zu mir oder anderen Geschäften, die klar ist. Aber ich habe tatsächlich einen relativ intensiven Tag gehabt mit Kommissionssitzungen, Vormittag und Nachmittag. Das ist mal schon noch recht angespannt, weil die Kommission ist ja im Nationalrat 25, Parität ist zusammengesetzt und jedes Geschäft, das ich durchbringen im Parlament, muss eben zuerst mal in die Kommission. Dann werden die wichtigen Entscheide gefällt. Und darum ist das heute ist ganz gut gegangen, also ich bin bestens gelohnt, noch. Also, ich hoffe jetzt schon, dass das bleibt. Also, ich habe nicht so Angst.
Ich habe gedacht, also der Röst ist für mich so eine Frohnatur. Ich habe mich gefragt, ob vielleicht, wenn man Sie nerven will. Ich weiß nicht, können Sie mal sagen, so, wie mühsam finden Sie all die Wortspiele mit Rösti?
Ich habe eigentlich mit dem Namen mehr profitiert, als dass wir die Hänseleien, die es schon gegeben hat, als dass man die geschadet hätte oder gestört hätte. Ich glaube, dass man da muss einen Spruch machen muss, verstehe ich. Ich habe hier in Zürich studiert, da habe ich ab und zu etwa zweimal den Ausweis zeigen, wenn ich in einem Geschäft etwas habe, das Formular ausgefüllt, Rösti. Man sieht ja, dass Witze haben schon andere gemacht. Mal hat jemand gesehen, das ist ein Salami, den ich mir als Rösti vorstelle. Es kommt jetzt weniger vor. Als ich im Bundesrat bin, kommt es jetzt weniger vor. aber nein, als Politiker ist es natürlich ein grosser Vorteil mit einem kurzen, prägnanten Namen, den man sich auch merken kann.
Ja, und so als Branding ist schon also im Vergleich zu Ihren Kolleginnen, also es gibt so Keller.
Keller Sutter?
Ja, aber,
Karin, also muss da schon.
Ja, aber einfach als Brand, das ist ja das, was die Leute dann sagen, du, Keller Sutter hat gesagt, Jans hat gesagt. Das ist ja mit Rösti, sind sie eigentlich gut bedient.
Ja, das ist ja so. Also vor allem, was mir vor allem geholfen hat, das kann ich schon sagen, ist bei den Nationalratskandidaturen. Oder wenn ihr frische Politik wollt und einen Wahlkampf macht, seid ihr ja vielleicht unter 20, 30 Kandidaten, die man so auf Bühnen, wie jetzt hier, sich näher vorstellt. Der hat jede zwei Minuten. Und wenn man dann sagen kann, ich heiße Rösti, dann kann man davon ausgehen, dass irgendetwas bleibt.
Mich würde schon wundern, wie regiert eigentlich der Rösti? Also wenn jetzt der Bundesrat Rösti findet, ich will weniger Wölfe. Was macht er da als erstes?
Ja, also... ja, man hätte jetzt mit einem anderen Thema anfangen. Nein, zuerst muss man ja, also der Bundesrat Rösti kommt ja nicht einfach auf die Idee, Wölfe zu regulieren. Sondern es muss mal ein Problem da sein, eine Anspruchsgruppe, die sagt, wir haben ein Problem. Oder?
Und wo direkt jetzt, im Bundesrat muss, oder?
Wo direkt im Bundesrat muss, weil das auf Bundesebene, die Jagdgesetzgebung ist eidgenössisch und hat, gerade wegen dem Wildtierschutz, ist es eben ein ganz wichtiges Thema, Artenvielfalt. Konkret vom Vorgehen bei den Wolf, oder, haben wir einfach festgestellt, dass wir ein exponentielles Wachstum haben, mit massiv zunehmenden Schäden. Und das hat ja das Parlament, zum Glück, davon hat man nicht geredet. Das Parlament hat das gemerkt, bevor ich in den Bundesrat kam, und hat ein Gesetz geschaffen, wo man dann hat gesehen, wir müssen die proaktiv können regulieren, also das heisst, die Wölfe entfernen, die Schaden anmachen können. Und damit will ich eben sagen, der Bundesrat kann nicht einfach sagen, ich will irgendetwas machen. Zu jeder Massnahme, die wir treffen, braucht es ein Gesetz. Wir sind ja die Exekutive, die Ausführende. Und dann tut man eine Verordnung formulieren, wie man das Gesetz umsetzen tut. Geht die zuerst eine Vernehmlassung, dass die Leute können Stellung nehmen können, die interessiert sind. Nachher geht es den Bundesrat und dann müssen mindestens die 7 Mal mithelfen. Und dann kann man der Verwaltung den Auftrag geben, tatsächlich das umzusetzen. Oder der Kanton. Aber wir können, wenn ihr sagt, strahlen oder wie hat er mich begrüßt, sehr freundlich. Das ist jetzt beruhigend als Bundesrat, dass wir eben nicht eine Macht haben, wie vielleicht einem Ministerpräsident in einem anderen Land gut kommt, sondern wir müssen wirklich, wir haben geteilte Macht im Land und die einzelne Person ist gar nicht so mächtig. Also es braucht für alles eine Gesetzesgrundlage, wir müssen mit allem durch den Bundesrat und dann gibt es ganz viele, die mitreden. Das ist manchmal nicht gar, das ist manchmal mühsam, bis man da etwas wirklich verwirklichen kann. Aber ich glaube, es ist gut so.
Sie haben vorhin das Wort Verordnung ins Maul genommen. In der Verwaltung hört man eines von Ihren Lieblingswörtern. Mit Verordnungen regieren, quasi so ein bisschen am Parlament vorbei regieren. So ein bisschen ähnlich, wie es der Trump macht mit Executive Orders. Warum machen Sie das so
gerne? Am Morgen, wo da im Fernsehen überall ist, was der Trump alles für eine Order hat unterschrieben, habe ich dann im Departement gesagt, bringen wir mal ein bisschen Dekret. Ich kann mich also beruhigen, mit Ausnahme von einem Nachkredit, der etwas mehr gekostet hat, der eh schon ausgegangen war, konnte ich nicht unterschreiben. Nein, wir können nicht das Gleiche machen. Aber tatsächlich ist es so, wir haben eine Gesetzgebung, die vom Parlament vorgegeben wird. Und die Detailumsetzung macht dann der Vollzug, also die andere Gewalt, eben die Exekutive. Und dafür macht man Verordnungen. Und ihr habt es jetzt auch so ein bisschen angetönt. Man probiert so das als etwas so hinter den Kulissen zu machen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Es gehört zu einem Bundesrat, dass er eben regiert und dass er im Rahmen des gesetzlichen Spielraums alles gibt einen Spielraum, oder? Ihr tut im Gesetz nicht festlegen, wenn wir jetzt auf die Jagd zurückkommen, haben wir entschieden, ob man mit Schalldämpfer darf schießen oder nicht.
Das ist viel zu operativ.
Viel zu operativ. Ja, das ist so egal. Ja.
Also die merken
der Hund ist nicht egal. Das ist wegen dem Tierschutz.
Schön, dass Sie an Tierschutz denken. vielleicht noch eine Frage zum Thema Wolf.
Einsatz wollte ich abschließen.
Also, ich könnte auch noch auf Publikumsjoker zurückgreifen,
oder? Nein, ich wollte auch nicht früher vergeben. Weil bei den Wölfen bin ich abgekehrt. Oder man hat jetzt ein paar Mal gesehen, der Herr Oesti probiert mit Verordnungen Sachen durchzubringen. Klar, der Bundesrat kann mit Verordnungen gestalten und kann Sachen umsetzen. Oder er kann einfach liegen, was er mit Gesetz würde die Möglichkeiten geben. Und das ist eigentlich die Pflicht des Bundesrats, dass er eben Gesetze umsetzt. Aber jede Verordnung geht auch zuerst in eine Vernehmlassung, wo man jetzt beispielsweise im Zusammenhang mit den Wölfen, dann fragt man die Bauern, man fragt aber auch der Pro Natura und alle geben ihre Meinung. Und dann sucht man, und das ist ja das Ziel des Bundesrats, man ist als Bundesrat nicht mehr einfach mit einem Parteihut da, sondern muss eine Lösung finden. Und dann sucht man Kompromiss zwischen beispielsweise Schutz von den Nutztieren, von den Schafen und Gäse und gleichzeitig dem Naturschutz. Und dann sucht man einen Weg, wo man den Wolf als wichtige Art erhalten kann, für die Artenvielfalt, aber wo man eben sieht, die gefährlich werden, die in die Nähe von den Höfen kommen, die müssen wir entfernen. Und das haben wir gemacht. Wenn es um Tiere geht, ich verstehe das. Das ist hochemotional auf beiden Seiten, auf der Bauernseite, die sagen, meine Tiere werden gefährdet, auf der anderen Seite von den Artenschützern. Und das muss man auch ein bisschen aushalten.
Ich wollte nur dort kurz noch nachhaken, wo Sie gesagt haben, proaktiv Wölfe rausnehmen. Also, ich habe mit ein paar Leuten aus Ihren Bundesämtern geredet und die sind ja seit Jahrzehnten dran, wie Sie gesagt haben, am schauen, hey, wie funktioniert das mit den Wölfen. Und dort sagen sie, hey, es sind eigentlich aus diesen Rudeln sind es immer so einzelne Tiere, die wirklich Schafe reissen. die Strategie jetzt vom Bund ist, also vom Bundesrat, ist jetzt, man tut einfach die ganzen Rudels ausmerzen, wo man aber weiss, dass kurz darauf runter von Italien wieder neu einwandern, illegal natürlich, ohne Passkontrolle, aber gleichzeitig spart der Bund nachher beim Herdenschutz, also bei den Hirtenhunden, bei den anderen Schutzmaßnahmen. Und ich denke, was ist denn das für eine Strategie?
Also, der Bund kann ja nicht alles selber zahlen. Wir zahlen 50% von diesen Herdenschutzhunden, weil wir auch den Kanton, die kann auch etwas machen. Mit den Herdenschutzhunden, da haben wir einen Kostenteiler, wobei das jetzt der Ständerat bereits wieder beschlossen hat, dass man da nichts sparen darf. Das ist ein anderes Thema, die ganzen Bundesfinanzen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir mit dem exponentiellen Wachstum, wenn wir 2019 112 hatten und 3 Jahre später 300 und massive Nutztierschäden. Ihr müsst euch schon die Bauern ein bisschen vor Ort vorstellen, die über Jahrzehnte, wenn nicht über Jahrhunderte, Familien haben die Alpen bewirtschaftet, machen eigentlich ganz eine wichtige Arbeit für die Freihaltung des Wald. Und nachher wird einfach so eine ganze Herde, die man über Jahre hat, vernichtet. Da fühlt man sich total allein gelassen. Und darum hat es hier eine Massnahme gebraucht. Aber so, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass die Art erhalten bleibt. Aber jetzt sind wir ein bisschen lange über den
Wort. Ja, ich habe so gedacht. Ich will Ihnen einfach kurz ein Kompliment machen, wie Sie das jetzt gerade gelöst haben. Sind Sie selber überrascht, wie gut Sie performen als Bundesrat?
Nein, stellen Sie sich vor, ich könnte viel besser. Ich habe die Autobahnabstimmung verloren. Das war ganz schlimm. Also,
was haben Sie gemacht an dem Abend?
Ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Also das ist, ich habe das Gefühl gehabt, das ist doch klar, wenn wir so viel mehr Mobilitätsbedarf haben und so viele ÖV investiert, aber dann hat man das analysiert und gesehen, was man vielleicht auch falsch gemacht hat. Die Bündner hat kein Projekt gehabt, die Designer haben es klarer abgelehnt. Wenn man da nur ein Projekt hätte, hätte man vielleicht eine Mehrheit gehabt. Ja. Und wer man offenbar auch nicht können abholen, sind Bauern, die das Gefühl hatten, es brauche zu viel Land, was ich natürlich als Bauer so noch verstehe, aber es
ist sind nur Sie nicht enttäuscht gewesen, wenn Sie schon sagen, ich nehme euch die Wölfe weg und jetzt tun sie blöd bei den Autobahnen?
Ja, natürlich.
Haben Sie nicht gefunden, jetzt schiessen wir aber gar keinen Wolf ab? Schauen Sie mal.
ihr redet ein bisschen auf meine Seele. Meine Leute haben mich im Stich gelassen.
Ich weiss nicht, ob wir jetzt das selbst schmeicheln, wenn Sie sagen, Sie machen es gut.
Nein, das ist natürlich so. Am Sonntagabend ärgert man sich, am Montag auch noch ein bisschen zugeben.
Wie ärgert sich der Bundesrat Rösti? Was macht er denn, um sich aber reagieren?
Ja, was macht man da? Ich rufe schon ein bisschen aus, aber nur für mich.
Gehen Sie in den Wald und schreien?
Nein, ich brauche nicht gerade in den Wald. Ich kann vor das Haus gehen, das länger. Weil Nachbarn kennen mich gut genug.
Dann wissen Sie wieder, Sonntagabend Abstimmung.
Nein, aber ich tue es natürlich nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Das Schlimmste ist, am Schluss ist ja das Wichtige, eine Mehrheit der Bevölkerung ist in der Schweiz, soll die Mehrheit machen und hat offenbar Gründe. Also man muss sich dann selber vor allem hinterfragen. Offenbar ist es nicht gelungen, trotz sehr vielen Auftritten genügend überzeugt zu sein. Und dann denkt man so ein bisschen, da hätte ich vielleicht noch etwas anderes können machen. Ich habe mich vor allem an mir geärgert, dass ich nicht Kantone mehr habe, animiert haben, auch Werbung zu machen. Es sind ja vor allem Projekte in den Kantonen. Basel, Waadtland, Bern vor allem. Bern, wo einfach die Regierung einfach nichts hat gemacht hat. Das ist mich schon.
Haben Sie denn ein böses Mail geschickt?
Nein, das macht man vielleicht mal einen Spruch an der nächsten Konferenz, die man hat. Aber böse Mail nützen nicht. Nie böse Mail machen.
Ja, das würde ja. Ich auch das machen.
Böses Mail und noch mit Kopien, das fehlt so zur Schererei. Gescheitert das Telefon nehmen und sagen, was ihm gerade nicht passt. Das ist nicht aufzählen.
Oder schicken Sie.
Tierliche Freunde und Menschenfreunde. Also keine Angst. Wir machen ja kein Schaffen etwas. Oder?
Nein,
ich war in Bern zum Coiffeur, upstairs. Ich habe normalerweise jemanden, der mir die Haare schneidet, wo ich privat gehen kann, wo niemand gross aufhört. Dann bin ich einfach zu dem Coiffeur. Niemand hat umgeschaut, der Bundesrat Rösti ist abgehockt. Eine flotte Coiffeuse hat mich da die Haare geschnitten. Ich habe gefragt, wie man das so bei Coiffeur-Gesprächen macht. Woher kommt ihr? Aus dem Seeland? Und was macht ihr? Streng? Und irgendwann hat sie mich gefragt, und was macht ihr so? Und ich habe gesehen,
ich schiesse Wölfe.
Also irgendwann bin ich darauf gekommen, dass ich beim ich im Bundesrat und sie hat gesagt, ja, der hat der Elmer noch streng. Im ersten Moment denke ich schon, muss ich ja zugeben, oder? Im ersten Moment denke ich schon, warum kennt ihr die mich nicht? Aber im zweiten Moment ist doch das herrlich. Wir sind hier in einer Papoline, fühlen es manchmal, man hat ja Verantwortung und fühlt sich unter Druck von verschiedensten Seiten. und hat das Gefühl, wenn ich das nicht mache, passiert das und morgen würde ich eine Zeitung frauen. Nachher geht man 100 Meter weiter rein zu einem Coiffeur und der kümmert sich null um den Bundesrat Rösti. Und das ist eigentlich schön.
Der Politkuchen-Podcast funktioniert unabhängig, ohne Werbepartner. Darum gibt es keine Einschränkungen bei den Fragen und auch nicht bei den Gästen. Du kannst möglich machen, dass es den Podcast weiterhin gibt mit einem Beitrag via Twint auf 078 227 55 22. Danke vielmals. Telefonnummern und alle Zusatzinfos findest du auch in den Shownotes.
Wie ist es eigentlich so unter Ihren Peers, so als Bundesrat? Haben Sie so einen Gruppenchat?
Unter dem Bundesrat?
Ja, wenn man findet, ah, hey, hast du heute verloren oder man schickt sich irgendein Meme.
Ja, also das läuft unter uns ganz normal, wie sonst in einem Gremium auch. Mit über Threema, vertrauliche App.
Also alle Wolf-Abschusspläne werden über Threema kommuniziert,
nicht
über
sich. Das ist nicht so passiert wie in Amerika. Also schon nicht WhatsApp und so, aber ab und zu SMS, weil es nicht sehr vertraulich ist. Und dann tut man sich genau gleich, du, hast du... Wir wünschen dir viel Erfolg bei dem und dem Referat. Wenn jemand weiss, jetzt hat er einen wichtigen Auftritt. Oder die Abstimmung vielleicht am Sonntag. Schreib mal schnell. Das ist ganz normal. Ja, das ist völlig unkompliziert.
Aber fühlt sich so an wie so eine Arbeitsgemeinschaft? Oder ist es auch so ein bisschen, man traut sich vielleicht nicht 100% über den Weg?
Mal, man traut sich. Wir trauen uns sehr über den Weg. Ich sage, okay, klar, jetzt muss man das neue Mitglied, Martin Pfister, muss man so ein bisschen lernen kennen. Muss sich auch ein bisschen einfügen. Ein Mitglied von 7, der neu ist, gibt wieder eine andere Dynamik. Aber das Ziel muss schon sein vom Bundesrat, dass man sich traut. Und das ist eigentlich der Fall. Ich kann euch sagen, ich bin erst also gut 2 Jahre jetzt. Fast 2,5 Jahre im Bundesrat.
Mir kommt es schon viel länger vor.
Ja.
Oder wie geht es Ihnen?
Nein, ich habe das Gefühl, es ist sehr schnell gegangen. Ja. Es geht natürlich rasend Zeit vorbei. Wir haben in diesen 2,5 Jahren hatte ich nie das Gefühl, das Verhältnis sei so, wie ich es von außerhalb wahrgenommen habe. Also, es ist natürlich so, Bundesräte werden sehr personifiziert, wenn wir Differenzen haben, was völlig normal ist. Was muss sein, dass wir gute Lösungen haben, dass wir die verschiedenen Lösungen einbringen. Und die Differenzen werden natürlich transportiert, medial. Und dann probiert man Konflikte aufzuschwören, die einfach inhaltliche Konflikte sind. Aber deswegen gehen wir gleich nach jeder Sitzung miteinander ganz Mittagessen, trinken zusammen einen Kaffee, weil es ist wichtig. Also, die Schweiz können wir nur gut regieren, wenn wir es am Schluss zusammenraufen können. In ganz schwierigen Fragen, wo wir natürlich auch ganz unterschiedliche Meinungen haben, von links bis rechts, das ist klar mit der FDP. Das ist aber ja das grosse Glück der Schweiz, dass wir alle Meinungen von den grösseren Parteien nach Wählerproporz gut haben. Könnte ich mit einer langen Diskussion machen. Aber dass alle Meinungen da sind, die einmalig sind, weltweit, und sind die. Ich habe schon gedacht, als ich in den Nationalrat bekomme, wir haben ein einmaliges, wunderbares System, das funktioniert. Ich meine, dass ein Bergbauernsohn von Kandersteg in den Nationalrat kam, in den Bundesrat, ist doch eigentlich ein Zeichen. Es geht nicht um mehr, aber einfach rein von Herkunft. Ohne spezielle Mittel, ohne spezielle Voraussetzungen ist es ein Zeichen, dass das System funktioniert.
Aber ich finde, Ihre speziellen Mittel ist so der Charme und die Empathie. Wo sie mitbringen, wo viele...
Das müssen das Publikum beurteilen.
Aber ich glaube, das spüren sie wahrscheinlich auch die ganze Zeit. Also wenn ich Leute frage, viele, also ich kann wirklich ihre härtesten GegnerInnen fragen, ich finde alles so, du, der Rösti, das ist eigentlich noch ein glatter Keim. Fast alle würden mit ihnen ein Bier gut trinken. Wo haben sie das gelernt? So empathisch zu sein.
Also merci, ich nehme es als Kompliment auf. Ich bin gerne unter Leuten gewesen. Ich bin jemand, der gerne mit Menschen zu tun hat, mit ganz unterschiedlichen Menschen. Das hat in der Schule angefangen, wo man hat gemerkt, man kommt eigentlich ringer zu leben, wenn man Konflikte probiert, nicht auf der emotionalen Ebene, sondern auf der sachlichen Ebene zu lösen, was es natürlich gibt. Aber dann irgendwann, auch wenn man mal verrückt ist, auch wieder einen Strich drunter macht. Und in der Politik lernt man ganz speziell, dass Koalitionen oder Mehrheiten findet man eigentlich nur, wenn man irgendwie mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann. Also ich habe gemerkt, wenn man die Bundesratskandidatur, die Hearing macht, habe ich plötzlich festgestellt, ich habe eigentlich in diesen 11 Jahren Nationalrat mit jeder Fraktion, ob schon die Meinungen ganz divers, unterschiedlich sind, habe ich irgendein gemeinsames Geschäft gehabt. Also ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber ich habe mit den Grünen mal ein Geschäft gemacht.
Und, schauen Sie sich noch erinnern, welches?
Und, ja, das ist beispielsweise die alpine Solaranlage, wo wir Unterstützung hatten.
Ja. Also Sie waren ja eigentlich bestens vernetzt, bis Sie gewählt worden sind. Ja.
Ich habe am Anfang auch gedacht, als ich in den Nationalrat bekam, wenn ich mal ein bisschen frech da hat, mit dem schnurre ich nicht mehr. Oder ein Journalist, der mich gefragt hat, mit dem schnurre ich nicht mehr. Dann habe ich irgendwie nach 3-4 Wochen gemerkt, wenn ich so weiterfahre, bin ich plötzlich allein. Das ist völlig normal, dass man mal hässig aus einer Sitzung rausgeht. Oder? Aber wenn man das dann mitertragt, kann man nicht mehr politisieren, weil das nächste Geschäft in der nächsten Woche muss ich vielleicht mit dem zusammenarbeiten, der mich hässig hat, mit dem eine Koalition bilden.
Also würde ich sagen, Sie sind nicht nachtragend?
Nein, das bin ich wirklich nicht. Nein, das bin ich klar, gewisse Sachen vielleicht unter der Gürtellinie mal, aber ich müsste zwar jetzt überlegen, es ist noch schwierig. Nein, wirklich nicht nachtragend. Aber es heisst nicht, dass man mal verrückt werden kann und mal auf den Tisch schlagen und sagen, dem will jetzt gerade mal oder den grüssen jetzt gerade mal zwei Tage ein bisschen nicht. Und das gehört vielleicht auch zum Spiel. Also man kann es ja auch mit freundlich sein, auch übertrieben. Lange haben sie mich als Parteipräsident, hat man in den Zeitungen manchmal schon geschrieben, er sei nur nett, oder dann wird es negativ. Also man muss schon sich auch durchsetzen und zwischen ihnen zeigen, wer man ist. Und wo man steht.
Fühlen Sie sich mehr im Flow als Bundesrat als als Parteipräsident?
Ja, ich glaube, so ehrlich kann ich sein. Ja. Holz anrühren, das ist im Moment so. Das ist im Bundesrat weiß man nie, wie der nächste Tag aussieht. Als Parteipräsident, ich habe das auch sehr gerne gemacht, abgesehen davon. Also, einfach ein bisschen Pech gehabt. Ich bin da voll in die grüne Welle reingekommen und dann sind wir natürlich abgesackt. Und dann war ich dann gleich nicht mehr Parteipräsident. Ich habe auch das gerne gemacht, aber als Bundesrat ist eher der Kompromiss oder für alle da zu sein im Vordergrund. Und wenn ihr Parteipräsident seid, ich bin ja nicht ein anderer geworden, aber man ist gezwungen, wenn man gehört werden will, dass man halt Geschäft ein bisschen pointierter darstellt, als man es vielleicht selber am Stammtisch oder jetzt so bei euch, so würde ich sagen. Weil sonst wird man einfach nicht gehört, oder? Und das sieht ihr eigentlich, das sieht ihr links und rechts und in der Mitte. Oder Gerhard Pfister als Mitte ist pointierter geworden mit der Zeit. Und da liegt mir vielleicht schon die Suche nach Lösungen ein bisschen besser. Das ist so.
Was schreibt Ihnen Christoph Blocher amig für ein SMS, wenn Sie Geburtstag haben?
Ja, ich glaube, das schreibt er mir Käse. aber das heisst nicht, dass wir nicht ein sehr gutes Verhältnis haben. Das ist nicht, steht nicht so im Vordergrund, da kann man ja nichts dafür. Und ich bin eigentlich froh, sonst muss ich ja dann auch. Nein, Spass beiseite.
Was soll ich dem wünschen?
Spass beiseite. Wir haben nicht so viel Kontakt mehr jetzt, natürlicherweise, weil er jetzt eigentlich auch sich ein bisschen zurückgezogen hat. Aber gleich ist er jemand, der halt vielfach schon nicht nur das Heute sieht, sondern die nächste Geländekammer und darum strategisch der sie erfahren hat in militärer Familie oder auch Beruf und Politik natürlich immer einen Hinweis ab und zu geben.
Wie toll finden Sie es, wenn sich dann so Altbundesräte die ganze Zeit wieder in die laufenden Geschäfte einmischen?
Ja, ich finde es eigentlich toll, wenn das bilateral passiert. Also,
und nicht via Blocher TV.
Ja, genau. Wobei, dass ich da glaube ich jetzt relativ Ruhe habe. Wenn er etwas will, wo er das Gefühl hat, was ich anders müsste machen, läutet er schon an. Oder umgekehrt. Oder ich läute mal an, wie du jetzt das machst. Aber nicht nur bei ihm. Das mache ich vielleicht auch mal bei einem Dolph
Ogier. Aber dort fragen Sie auch Sie, oder? Beim Blocher ist es mehr umgekehrt.
Nein, das ist also nicht so. Okay. Also, man hat ja gar nicht Zeit. Oder? Der Geschäftstakt ist
also,
so...
Also drücken Sie den Blocher auch mal weg.
...so intensiv. Wenn ich in einer Sitzung bin oder er nichts anruft, dann muss er warten, das ist ja so. Oder was ich merke bei den Altbundesräten, wenn sie ihm... Also da sind ja viele, die...
Sie haben ja mittlerweile viele, ja.
Wenn sie ihm sagen, über die Medien, was man machen sollte, das finde ich nicht gut. Ich hoffe, ich könnte das mal... Nach dem Motto «Servire disparet». Ich will die Holz anrühren, weil das können es offenbar vielleicht nicht. Also ich schätze es viel mehr, wenn man per se schon mit Frau Leutard Kontakt hat, bilateral, und dann kann man wirklich sich vielleicht inspirieren oder etwas der erfahrenen Leute. Da bin ich mir nicht schade, eben mal etwas zu hören oder selber anzuläuten. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich denke, wenn man aus den Medien erfährt, was man anders machen sollte, die Leute sind ja auch nicht mehr im Amt und so. Das habe ich nicht so gerne.
Ich würde gerne ein paar kurze Entweder-Oder-Fragen stellen. Mhm. Mit wem würden Sie lieber für 24 Stunden in einem Lift stecken bleiben? Mit dem Roger Köppel oder der Jacqueline Badran?
Schon mit dem Roger.
Mit dem Roger? Warum mit dem Roger?
Ja, je nachdem. Oder? Der Roger ist gegen jemanden gleich. Der Frau Badran gibt es die Variante, dass sie mir alle schon wüst sind oder mich umarmt. Und dann ich nicht weiss, welche Situation denn dann wäre. ist der Roger kalkulierbar? Also wie aller Wertschätzung von Jacqueline. Weil, sie ist natürlich so temperamentvoll. Am Tag ist man halt der Held, weil man etwas gut gemacht hat und dann vielleicht wieder nicht. Das wäre ein bisschen riskant, wenn man einen schlechten Tag verwünscht.
Wenn Sie Nummer eins könnten auswählen von denen, entweder Sie verlieren Ihre Augen oder Ihre Ohren.
Oh, das ist ganz schwierig. Ja, dann würde ich schon sagen, die Ohren. Ich weiß zwar, glaube ich, ich habe gehört, dass wenn man in dieser Situation ist, glaube ich, das nicht einen grossen Unterschied macht. Ich habe das Gefühl, zu sehen, wäre das Schlimmste. Und man könnte verlieren. Ja, ich denke jetzt gerade an einen heutigen Tag, oder die wunderbare Limmata, Stadt und der See und das alles müssen zu missen. Aber das Gehör wäre schon schlimm. Aber dann kann man sich immerhin eine Sprache aneignen. Gebärdensprache, die beim Sehen wird es dann schwierig mit der blinden Sprache.
Also auch bei politischen Gegnerinnen würde ich sagen, lieber sehen als hören.
Ja, ich hoffe jetzt, es passiert gar nicht, aber wenn man das schon auswählen muss, ja, dann würde ich nicht rechnen. Ja, also da, in diesem Bereich wäre es nicht.
Was wäre schlimmer? Sie würden als Bundesrat abgewählt werden? Oder Sie finden heraus, Ihre Partnerin, die Flight Attendant ist, hat seit 5 Jahren heimliche Beziehung mit einem Pilot.
Definitiv das Zweite. Das wäre ein ziemlicher Schock. Ja, dass ich mich so in einer Person, ich kann mir das nicht vorstellen. Und dass ich mir so...
Das sagen ja alle, oder?
Ja, 50% offenbar. Ja. Aber es ist am besten, wenn man es nicht weiß. Aber ich glaube es wirklich nicht. Nein, in meiner Abwahl, wisst ihr, in einem Bundesrat ist man eine gewisse Zeit. Wenn es gut geht, 10 Jahre und mehr, weiß man nicht, wie weit das geht, aber ob ein paar Jahre mehr oder weniger ist es. Aber eine Partnerschaft, die jetzt in meinem Fall über 30 Jahre schon dauert, das wäre der Verlust deutlich grösser.
Also ich sage, im Bundesrat ist man auch für eine gewisse Zeit in der Schweiz ja eh so.
Aber es ist also nicht eine Einladung für mich abzuwählen.
Der Stress, den man in diesem Amt hat, also man ist irgendwie 7 Tage in der Woche, würde ich mal sagen, mehr oder weniger am Arbeiten, oder zumindest muss man erreichbar sein. Man hat den Druck von Verwaltung, Öffentlichkeit, Medien, Wählenden, ganz viele Weltprobleme. Denken Sie sich manchmal so, ey, was ist das eigentlich für ein Leben?
Das kommt schon ab und zu. Ehrlich gesagt, das kommt ab und zu vor, wenn man speziell müde ist. Und vielleicht ein ganzes Wochenende war ausgefüllt gewesen, und dann ist Sonntagabend und dann denkt man, jetzt habe ich eigentlich kein Wochenende gehabt, jetzt geht es um mich los. Und doch sind das eher Ausnahmemomente. Ich probiere auch irgendwie zu relativieren. Oder? Wir haben in der Schweiz ganz viele Leute, die ganz viel arbeiten und die gleich viel arbeiten wie der Bundesrat. Vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit stehen, aber darum sage ich auch jeweils, ich probiere pro Woche nicht sicher einen halben Tag für mich zu haben, wo ich einfach frei habe, wo ich irgendetwas mache, vielleicht noch nur rumliegen.
Wenn Sie jetzt einfach frei wählen können, was machen Sie dann am liebsten?
Ja, dann gehe ich mit der Frau Velo fahren. Am Sonntag bin ich tatsächlich gerade joggen. Ich sage jetzt das ganz stolz, weil ich fange immer mit neu an. Jetzt habe ich wieder mal angefangen. Ein bisschen Sport treiben, das ist halt gut. Aber manchmal gibt es einfach einen Sonntagnachmittag, wo ich halt vor dem Fernseher bin und nichts mache oder etwas tun, wo eine Sendung, die mich nicht aufregt.
Haben Sie eine Lieblingssendung, die Sie nicht aufregt?
Gut, Krimi regt ihn manchmal noch etwas auf.
Wenn der Falsch stirbt?
Oder? Oder wenn man nicht nachkommt. Aber das wird jetzt vielleicht ein bisschen als banal, aber ich bin jetzt so ehrlich. Am Sonntag am Abend, wenn man weiß, jetzt fällt eine strenge Woche, also so ein Rosamunde Pilcher, wo er am Anfang wüsste, es kommt am Schluss alles gut. 20 ab 9 gibt es nochmal eine Krise, aber dann kommt es. Am Viertel vor 10 Uhr, das kommt gut.
Wenn du beim Politkuchen live mit dabei sein willst, mein Gast ist der Bundeskanzler Viktor Rossi. Ich rede mit ihm darüber, wer hat wirklich Macht in Bern und wann können wir endlich digital abstimmen. Und zwar passiert das am Montag, am 16. März im Kaufleuten zu Zürich. Tickets dafür findest du auf michaelelsner.ch.
Und das ist... Nein, aber was ich ja wollte sagen, wir sind alles Menschen, die ja nicht irgendwie wie ein Pilot oder wie ein Astronaut in einem jahrelangen Training von x-tausend Leuten ist rausgekommen, sondern wir sind alles normale Leute aus der Bevölkerung, die irgendwann in das Amt gewählt werden.
Viele per Zufall gewählt, muss man sagen.
Viele auch. Ja, es braucht am Schluss auch noch ein bisschen Zufall, aber vorher braucht es schon ein bisschen Einsatz.
Also ich habe es einfach schön gefunden, wie Sie gesagt haben, es wird nicht ein langes Assessment
ja,
gehen, in ein paar Wochen nein, und dann
und darum sind wir auch nicht, so machen. Klar ist man leistungsfähig, sonst hätte man ja wahrscheinlich vorher auch nicht die berufliche Entwicklung gemacht. Aber wir brauchen auch unsere Ferien im Sommer und haben das auch. Mir ist das gegen noch wichtig, weil sonst bringt man das nicht 10 Jahre durch. Mhm. Oder dann braucht es ein gutes Umfeld von der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich bis jetzt auch sehr Glück gehabt mit guten Leuten, die ihn natürlich unterstützen. Man hat den Staff, man ist auch sehr gut unterstützt und dann ist das durchaus machbar.
Ich habe es einfach noch spannend gefunden, jetzt bei der Nachfolge von der Bundesrätin Viola Amherd. Also die Mitte hat ja sehr lange Kandidatinnen gesucht und irgendwie haben recht viel gefunden, so, hey, ich habe keinen Bock auf den Bundesratsjob. Wieso machen Sie diesen Job?
Weil er höchst faszinierend ist. Ich meine, für mich ist es ein Privileg, das dürfen zu machen. Bei allen Bürden, die das Würde bringt, Bürde, das ist klar.
Was finden Sie so richtig mühsam?
Ja, eben, wenn so, ich will das nicht euch unterstellen, aber Kollegen von euch, Kolleginnen.
Jetzt bin ich gespannt, wer meine Kollegen sind.
Also, nein, was ich nicht mag, oder? Für mich ist klar, einen politischen Entscheid kann man so oder so sehen. Und man kann es nie allen recht machen. Und dass es eine Kritik gibt, das ist völlig normal. Und inhaltliche Kritik, man kann jetzt sagen, jetzt muss man die Autobahn bauen oder eben nicht bauen. Mit dem habe ich überhaupt kein Problem. Ich verstehe nicht, dass er so argumentiert. Aber wenn man so probiert, irgendwo ihm die Integrität abzusprechen, das passiert mir ab und zu. Oder dass man sieht, oh, er hat irgendeinen Bericht. Oder in der Verwaltung gibt es so viele Berichte und passiert so viel. Er hat irgendeinen Bericht nicht veröffentlicht oder irgend so etwas. Das regt mich halt ein bisschen auf. Aber das gehört halt doch ein bisschen zum Spiel, dass man das probiert. Oder?
Dann stehen Sie bei sich auf Terrassen und schreien.
Ja, nicht so häufig. Die Kommunikationsabteilung muss die bald anhören und sie tun mich beruhigen und sagen, weißt du, das nächste Mal, es kommt bald wieder ein Interview mit der Person, dann kannst du es wieder selber korrigieren. Es ist, man darf einem Departement vorstehen mit einer Themenvielfalt, die enorm ist, die hochspannend ist, mit sehr guten Leuten, sehr guten Mitarbeitenden, die jeden Tag fast etwas lernen. Vom Verkehr über die Umwelt zur Energie bis zur Kommunikation. Da wird ihm nie langweilig mindestens. Und das Wichtige ist, dass man gesund ist dabei und das kann man ja nicht selber beeinflussen und ich hoffe, dass man die Gesundheit weitergeben wird. Das weiß man nie, da muss man von Tag zu Tag und dann läuft es gut.
Folgendes Vorhaben. Ich stelle Ihnen eine Frage und Sie beantworten sie einfach gerne in einem einzelnen Satz. Wir können nachher später nochmal auf die einzelnen Themen zurückkommen, zum ausführlicher sein, aber einfach so zack raus, was Sie gerade finden. Warum hat die SRG weniger Geld bekommen?
Weil die privaten Medien auch sehr unter Druck sind und das es und geht, oder?
Ja, perfekt. Ja. Wunderbar.
Und das, was Private auch würden anbieten, das muss nicht die SRG machen.
Warum dissen Sie öffentliches Urteil zu den KlimaseniorInnen vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof?
Wenn man mit 85 so gesund ist und alles hat bekommen von diesem Land, dann sollte man dann nicht die Schweizer Regierung anklagen deswegen. Weil sie sind ja der beste Beweis, dass es offenbar gut gegangen ist in diesem Land.
Warum finden Sie es in Ordnung, den nächsten Generationen Atomabfälle zu hinterlassen?
Wenn wir diesen Anteil Strom und Energie wir brauchen für unseren Wohlstand, dann geht das im Moment nicht anders. Ich finde es aber eigentlich nicht ganz in Ordnung und hoffe, dass in Zukunft Technologien wird geben, wo man die Brennstäbe wiederverwerten kann. Also die gibt es bereits, aber der Einsatz ist noch eher spärlich. Und darum ist wichtig, dass wenn wir das Endlager schaffen, dass man das auch jederzeit wieder rausnehmen.
Finde ich es toll, dass Sie sich darauf eingelassen haben.
Vielleicht einfach noch zu den Klimasenioren.
Ja. Da haben wir ich habe gerade gefunden, auf welches Thema
ja.
Sie als erstes.
Ja, das ist aber jetzt noch nicht
ältere Frauen mit. Nerven sind.
Nein, um Gottes Willen nicht. Nein, aber Sie haben ja quasi ein Menschenrecht in Frage gestellt. Oder? Der Klimaschutz zu wenig gemacht. Sie sind ja sicher nicht wegen dem Klimaschutz irgendwo beeinträchtigt worden. Und jetzt ist die Frage, hat die Schweiz zu wenig gemacht? Und da hat ja die Regierung und das Parlament das CO2-Gesetz gemacht und das Volk hat das dann abgelehnt. Und es kann für mich nicht angehen, dass am Schluss ein fremdes Gericht. Also das Problem ist ja nicht die Klimasenioren, die haben geklagt, das ist jedem sein Recht, oder?
Aber
es kann nicht sein, dass dann ein fremdes Gericht einen demokratischen Volksbeschluss tut die Frage stellen. Da finde ich einfach, da haben wir eine Grenze erreicht von der Ausweitung des Europäischen Menschenrechtshofs, die ganz wichtig ist, die ganz eine wichtige Institution ist. Ich war gerade kürzlich bei Herrn Berset.
Das habe ich gesehen, ja.
Das ist ganz wichtig, dass man die Menschenrechte einhalten, dass wir nicht dürfen Initiativen lancieren, wo wir beispielsweise abstrus, jetzt abstrus, aber würde die Folter wieder einführen oder Todesstrafe oder irgend so etwas. Das darf nicht sein. Aber wenn man das dann plötzlich auf alle Politikbereiche ausdehnt, wie der Klimaschutz, der am Schluss den Verkehr, das Heizungssystem, alles beeinflusst, dann will das plötzlich der Europäische Gerichtshof sagen, wir müssen mehr intervenieren, sagen wir, Wohnungssanierung oder so. Dann ist das ein Eingriff in unsere Demokratie, der von mir aus nicht statthaft ist. Darum haben ja Parlament, beide Parlamentskammern und der Bundesrat das so deklariert.
Auf der anderen Seite könnte man ja durchaus sagen, hey, damit eine Demokratie funktioniert, braucht es ein Zusammenspiel von Exekutive, Legislative, Judikative. Alle drei Pfeiler sind extrem wichtig. Und wenn er eine Respektsperson wie ein Albert Rösti vorher steht und sagt, hey, was eins von den renommiertesten Gerichten entscheidet, kann man weg tun, muss man nicht drauf hören.
Ja,
das tut ja grundsätzlich einfach den Glauben und beziehungsweise auch also die Demokratie fundamental angreifen.
Ist nicht nötig, weil wir haben ein Bundesgericht, das die Judikative für die Schweiz darstellt, die selbstverständlich in allen Fällen. Und das Bundesgericht hat das Urteil abgelehnt.
Dann geht man ja weiter.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine eingeschränkte Gerichtsbarkeit, nämlich beschränkt auf Menschenrechte. Und dass er sich anmasst, jetzt das auszudehnen, dermassen weit auszudehnen, das darf eine Regierung kritisieren, wenn er denkt, da überschreiten sie ihre Grenzen. Vor allem darf es dann kritisieren, wenn die Bevölkerung anders hat abgestimmt. Eine Mehrheit.
Oder? Aber würde ich sagen, wir die Bevölkerung hat immer recht.
Die Situation haben wir gehabt, dass wir einen Rückstand hatten im Gesetzgebungsprozess, weil letztlich das Gesetz ist abgelehnt worden von einer Mehrheit. Und wenn wir anfangen, dass ein paar Richter Volksentscheide kippen, ich glaube, dann hätten wir ein Problem mit der direkten Demokratie.
Also damit Sie sehen das Kontrolle.
Doch, aber es kann nicht angehen, dass Sie Ihre Wirkung... Wir haben das oberste Gericht, ist für mich das Bundesgericht.
Und wenn das Bundesgericht das gesagt hat,
wir haben die Europäische Charta für Menschenrechte haben wir unterschrieben. Damals mit der klaren Aussage, dass das nicht ausgeweitet wird. Und wenn das auf dieser Basis einen grossen Bereich ausgeweitet wird, dann haben wir genau die Probleme. Damit sage ich nicht, das Volk hat immer recht. Das Volk kann einmal falsch haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Volk als Mehrheit falsch abstimmt, ist deutlich kleiner, als dass eine Gruppe von Parlamentariern, Bundesräten oder Richter falsch abstimmt.
Das haben Sie wissenschaftlich überprüft.
Das ist letztlich eine Frage, wie viele Leute das hinter der Haltung stehen oder nicht. Das habe ich nicht überprüft. Aber ich weiß, dass die direkte Demokratie, das hat ja niemand sonst in der Welt. Das Gericht, das Parlament und Bundesrat überprüft werden, das ist absolut in Ordnung. Mhm. Aber Volksentscheide, solange sie verfassungskonform sind und eben nicht Menschenrecht gefährden, ist die Überprüfung nicht nötig.
Mhm. Also Klimaseniorinnen haben wir abgeschlossen damit.
Ihr habt es jetzt verlängert.
Ja, ich habe es noch verlängert, natürlich. Ich habe gerne nachher gefragt. Also, vielleicht punkto Länge. Sie sind viel an öffentlichen Auftritten unterwegs und wollen dort ab und zu lang warten, vielleicht, bis sie drankommen, bis irgendetwas ist. Was machen Sie, wenn es davor langweilig ist?
Wenn es auf der Bühne?
Ja, wenn es vorher langweilig ist und Sie wissen, jetzt muss ich noch diese Debatten warten, jetzt muss ich noch diese Rede und alles warten. Was hat der Bundesrat Rösti für Kopfkino zum...
Ja, wahrscheinlich wie viele Leute, die haben natürlich das Mail auf dem Handy. Da ist meistens etwas drauf, also... Irgendjemand will immer etwas von ihm. Und dann tut man das abarbeiten. Das kann man ja gut, wenn man irgendwo hockt und zuschaut. Und manchmal einfach ein bisschen der Welt nachher studieren. Und dass das Leben eigentlich besser ist, als man tagtäglich erfährt. Also ich denke, manchmal... Wenn wir ja heute, gerade in der jetzigen Zeit, also nicht, dass man das auslädt als leichtsinnig, aber gerade in der jetzigen Zeit ist es ja schon manchmal frustrierend, oder? Wenn man eine Tagesschau guckt, am Abend, am Morgen die Zeitung liest, hat man das Gefühl, die Welt ist, ja, hat nur Trauriges und nur Schreckliches und auch wir in der Schweiz haben viele Probleme. Und dem macht es, glaube ich, nichts, wenn man zwischendurch ein bisschen nachher studiert, wie das eigene Leben ist und ja, das Glück hat, auf einer positiven Seite zu sein und dass man das auch einfach schätzt und das gibt ihm ja auch Kraft. Und das kann man manchmal ganz gut, wenn man irgendwo einfach ein bisschen hockt und ihm gleich ist, was vorgeschnurrt wird.
Mhm. Wenn wir kurz über die Weltprobleme reden, können wir durchaus machen. Irgendwann in jedem Gespräch mittlerweile redet man irgendwann kurz über den.
Ah, das wird es nicht nötig sein.
Ja.
Ja, jetzt habe ich es falsch, jetzt habe ich falsch
eingebaut. Ich wollte zuerst nicht mehr anders durch und
ja. Fand, können wir noch wählen?
Wir können schon noch wählen. Ich hätte vielleicht einfach eine Frage. Hätte ich.
Ob ich es wieder würde sagen?
Ja. Vor der Wahl haben Sie gesagt, Sie tendieren zum Trump. Immer noch.
Was ich wollte sagen.
Ja, sagen Sie, was haben Sie wollen sagen?
Nein, ich habe das gesehen, ist da unverändert zu dieser Aussage. Ich hätte es vielleicht nicht als Bundesrat sagen sollen. Es war eine Diskussion mit einem Schüler, blöderweise gestreamt worden. Aber da merkt man, man ist halt immer Bundesrat und muss immer zu der Verantwortung stehen. Ich würde es immer noch sagen, weil es ist klar, wenn ich gefragt werde von zwei Kandidaten und von zwei Parteien kann wählen, dann ist mir als SVPler die republikanische Idee, die republikanische Gedanken natürlich näher. Und in diesem Zusammenhang habe ich das gesehen. Ich habe ja dann noch warum gesehen. Ich habe das Gefühl, er bringe schneller Frieden her, weil bei all der Zolldiskussion, die wir jetzt sehen, die ganz blöd ist, habe ich das Gefühl, ist der Frieden in Europa ist eines vom Wichtigsten und vom Dringendsten. Und daran glaube ich unverändert ein
bisschen. Dass er das
schafft. Ob es stockt, wissen tue ich es nicht. Die Verhandlungen laufen, das weiß ich, aber stockt im Hintergrund.
Und, also Sie würden es wieder sagen?
Und würde ich das wahrscheinlich wieder sagen, aber was er jetzt ja macht, und das sage ich natürlich auch ganz deutlich, hat nichts zu tun mit der republikanischen Idee. Das ist völlig nicht liberal, das ist das Gegenteil von liberal. Ich habe mal Ökonomie studiert und da ist klar, dass Freihandel schafft letztlich Wohlstand, Arbeitsteilung schafft Wohlstand. Und was er jetzt macht, ist das Gegenteil. Er wird also, nicht nur uns jetzt schaden oder den Ländern, die betroffen sind, sondern natürlich auch seinem Land selber, weil die Preise hoch gehen.
Also
Wohlstand. Ich hoffe jetzt, dass die Idee, dass er Deals macht, dass er aufsteigt auf die Deals und dann vielleicht nochmal zurückkommt von den Forderungen, die er jetzt macht.
Aha. Ich habe mich gefragt, was macht echt der Bundesrat? Was machen die Chefunterhändlerinnen momentan bei diesen Zöllen? Haben Sie da etwas gehört, wie wir hier jetzt als Schweiz vorgehen?
Ja, also
Frau Keller-Sutter,
Frau Keller-Sutter, Bundespräsidentin, der Bundesrat Guy Parmelin als Wirtschaftsminister.
Der kann ja gut Englisch.
Ja, der kann tiptop Englisch mittlerweile. Ja, nein, das ist so. Nein, tiptop. Also das kann man lernen, weil relativ schnell kann man gut Englisch lernen. Und sie werden natürlich eine Liste von Möglichkeiten, die sie der Administration Trump aufzeigen, mal aufzeigen, dass wir fälschlicherweise hier stark getroffen sind, dass die Gesamthandelsbilanz eben nicht besser ist als die Güterhandelsbilanz, weil wir mehr Dienstleistungen importieren und mehr Güter exportieren, aber das gesamte Ausgleich eigentlich durchaus stimmt mit dem Land.
Da meinen Sie,
dass wir nicht Währungsmanipulationen machen, oder? Das hat er auch das Gefühl, wir machen Währungsmanipulationen, dass wir den Franken extra schwach halten. Und da sind jetzt natürlich die Gespräche, die auf Intensivtouren führen. Und da ist auch die Frage von Investitionen, die man allenfalls macht in Amerika, von anderen Massnahmen, wo es jetzt gilt, den Zugang zu finden. Das ist nicht ganz einfach, weil alle Länder probieren jetzt natürlich das Gleiche zu machen. Ich hoffe allerdings sehr, dass die Schweiz, die hier doch relativ unabhängig kann, agieren kann, dass wir da werden Erfolg haben. Wie das ausgeht, das kann ich wahrscheinlich heute niemand sagen. So ehrlich müssen wir sein. Und das Dossier ist auch eben nicht bei mir. Für uns im Bundesrat war wichtig, dass wir jetzt nicht gerade den Handelsstreit eskalieren und gerade mit Gegenmassnahmen, Gegenzölle, agieren, weil unser Markt ist so klein, dass wir wahrscheinlich mit dem zu Amerika relativ wenig würden bewirken, sondern eher müssen probieren, auf diplomatischem Weg das zu krampfen. Auch indem, dass wir beispielsweise das internationale Genf weiter anbieten als mögliche Verhandlungsstandort, Ressourcen im Hintergrund für Verhandlungen in Europa. Das sind alles Massnahmen, die jetzt diskutiert werden.
Toi, toi, toi.
Sagen es den Kollegen. Sehen Sie noch, bevor Sie reisen. Sie sagen es gerne weiter.
Also ich würde Sie ansprechen. Am Mittwoch ist wieder Bundesratssitzung. Ich habe mich schon gefragt, so die Bundesratssessel und auch die Pult, die sehen jetzt nicht wirklich aus, als wären sie ergonomisch geprüft.
Also,
wie bequem ist es, wenn eine Stunde lang
sitzen muss? Ich werde Ihnen jetzt wirklich nicht zu nachtreten.
Aber die Sessel sind auch sehr unbequem.
Aber wesentlich bequemer als die da hier. Die sind also, aber wir kommen mehr als 70 Minuten drauf. Nein, die sind eigentlich sehr. Ich habe noch nie Rücken weg drin. Also die sind tiptop. Sehr würdig, das Bundesratszimmer. Also ein sehr schönes Zimmer mit allen Wappen, allen Kantonswappen-Artechen. Alte Bibliothek hinter dran.
Haben Sie jetzt schon mal ein Buch rausgenommen?
Nein, das habe ich nicht. Nein, das, ich weiß gar nicht, ob man das darf. Hey, heute haben wir natürlich alles, was wir wissen müssen. Es ist elektronisch, ist klar, es ist mehr Dekoration.
Wir entscheiden uns jeden Tag 35'000 Mal, bewusst und unbewusst. Ich will dazu beitragen, dass wir uns einfacher entscheiden können, bei kleinen und bei grossen Fragen. Und zwar mit meiner neuen Comedy-Show «Gute Entscheidung». Es ist eine interaktive Show über Kopfentscheid und Bauchgefühl. Du kannst live mit dabei sein im Theater. Alle Tourdaten findest du ganz bald auf michaelelsner.ch.
Sie haben es vorher noch angesprochen, wenn Sie irgendwo warten müssen. Dann sind Sie so auf dem Smartphone ein bisschen am Mail schauen. Irgendjemand schickt immer etwas. Wenn man sich so vorstellt, wenn man Bundesrat, Bundesrätin wird, dann hat man plötzlich vielleicht auch ganz viele Leute, die den Kontakt suchen zu einem, die so ein bisschen Freund, Freundin, Buddy sein wollen. Wie können Sie da unterscheiden, wer Ihnen wirklich wohlgesinnt ist und wer einfach irgendetwas von Ihnen profitieren will?
Was man als Bundesrat den Vorteil hat, man bekommt ein neues Handy. Ich habe zwar das alte behalten, weil ich ja die Kontakte behalten wollte. Ich habe nach wie vor ein Privat, habe aber da sofort eine Sprachnachricht drauf, dass ich das nur noch privat brauche. Und dann kann man das ein bisschen abwenden, oder? Weil das Bundesratsnummer hat nicht so viele Leute. Das, von dem her tut man sich ein bisschen selber schützen, man bekommt ein neues Mail. Man ist nicht mehr so direkt gleich erreichbar. Also wenn jemand ans Departement schreibt, geht das zuerst in eine Kommunikationsabteilung oder zur Fachabteilung. Also das heisst nicht, dass man nicht greifbar, also verfügbar ist als Bundesrat, aber so die jetzt vorher nie mit dem Kontakt hatten, die kann man schon ein bisschen aussehen, die nur kommen, wo man das Gefühl hat, die einfach irgendwie profitieren.
Der Christoph Blocher hat ihr ein privates Handy oder Bundesratsnummer?
Ja, der hat tatsächlich beide.
Der beide.
Ja. Nein, das ist klar, dass man den Leuten, die man weiter zu tun hat, aber die da haben wir vorher einen guten Bezug gehabt. Und natürlich gibt es, dass man plötzlich von jemandem, wo man eigentlich das Gefühl hat, Mama, aber er hat jetzt nicht einen Nachbezug, dass man plötzlich eingeladen wird zum Essen und da sieht man halt, nein, ja, vielleicht mal ein Apéro, aber mehr jetzt. Ja.
Da muss man sich schon sagen, sorry, ich bin also, jetzt Bundesrat.
Es gibt schon plötzlich Einladungen, die man vielleicht sonst nicht hätte gehabt. Also öffentlich hat man ja vorher auch als Nationalrat, aber jetzt so privat. Ja, gibt es dann manchmal vielleicht. Aber es sind gleich Einzelfälle. Also, die Schweizer sind ehrlich bescheiden und die meisten halten sich da eher zurück.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Ihnen doch noch recht wichtig ist, was die Leute von Ihnen denken. Was sollen wir von Ihnen denken?
Ja, also, wie ich mich eingeführt hätte, war es ganz gut gewesen.
Also der empathische...
Nein, ich glaube, wenn man sieht, ich höre es mit vielen Leuten, dann ist das sicher mein Wesen, wo ich mich wiederfinde. Ich habe das mal gesehen, das war, als ich glaube, noch beim Parteipräsident war. Das hat sich ein bisschen geändert mittlerweile.
Also, mittlerweile ist es Ihnen scheissegal.
Ja, das ist ich bin tatsächlich in einer Familie aufgewachsen, wo der Vater vielfach gesehen hat, wenn irgendetwas, irgendeine Seiche gemacht als Bub, was denken die Leute? Oder? Das war immer so, das ist ein bisschen prägend gewesen. Was denkt der Nachbar, was sagen die Leute? Das war ein bisschen verwurzelt gewesen. Und wenn man in die Politik kommt, also belastet das am Anfang ein bisschen. Weil man ja, egal was man sieht, man hat gegen, ja, wenn ihr in der SVP seid ihr noch bei einer Mehrheit, bei 30%, vielleicht Wähleranteil 25%. Vielleicht mögen eben 30% das, was man sieht, aber das sind immer noch, wenn 10 entgegenkommen, sie haben eben eine andere Meinung. Also das muss man sich immer bewusst sein.
Das ist auch bei der SVP nicht einfach.
Das ist auch bei der SVP, auch wenn es bei anderen sind es 8 oder 9. Aber nein, was ich wollte sagen, ja, es ist so. Und dann muss man sich schon ein bisschen, auch als Bundesrat, wo wirklich praktisch jeden Tag wird ja irgendetwas geschrieben. Aber der ist wichtig, dass man, da darf man eben nicht dem hinten nachher studieren. Darum hat sich das schon ein bisschen gelernt. Aber mir ist nicht gleich, was die Leute, also das, was ich mache, will ich ja möglichst zugunsten von, hoffentlich von einer Mehrheit der Bevölkerung und hoffentlich zugunsten des Landes machen. Darum ist mir schon wichtig, wie die Rückmeldungen sind. Ob jetzt da von links bis rechts alle sehen, das ist ein totaler Quatsch, dann mache ich wirklich etwas falsch. In dem Sinne wollte ich weiterhin das machen, was für die Leute gut ist. Aber man kann nicht gefallen als Bundesrat. Wenn man dauernd gefallen will, dann würde man nicht mehr machen. Oder dann würde ich mal so, mal so. Man muss auch eine Linie haben. Sonst gefällt man am Schluss auch niemandem mehr.
Mhm. Also Sie haben gesagt, also Gott, es soll eine Mehrheit von der Bevölkerung recht gut kommen. Und wenn ich sie so wahrnehme, auch bei Anlässen, sind sie wirklich so, als kommen vor, so ein Menschenfreund, reden gerne mit den Leuten, sind gerne im Austausch, sind empathisch. Wo ich mich dann frage, warum sind sie denn zum Teil bei konkreten Politikentscheiden sehr unempathisch unterwegs? Also wenn man zum Beispiel sagt, wir sind mitten in der Klimakatastrophe, also da könnte man auch durchaus empathisch sein gegenüber der Umwelt, anderen Menschen, nächsten Generationen. Sie sind als Erdöllobbyist unterwegs gewesen und sie bei vielen Maßnahmen
gegen Klimaschutz. Das ist so eine These, die er irgendwo x-mal gelesen hat, die schlichtweg nicht stimmt. Das ist jetzt so etwas, was mich tatsächlich ärgert.
Das freut mich jetzt aber noch.
Dass man, also ich war Präsident von der Schweizer Heizölhändler. Das sind etwa 200 KMU, die Heizöl transportieren. Und jemand hat braucht im Parlament eine Anspruchsperson, die sie vertreten hat. Wenn man das bösartig sagen will, dass das Erdöllobbyist, dann meinen alle die Leute, die sind irgendwie bei Sokar oder weiss nicht wem angestellt und haben da Millionen kassiert. Das ist so das, was man...
Also würde ich gerne korrigieren, Heizöl,
wo man dem im Bild hat. Ja, ja, das könnt ihr schon machen, das ist auch nichts Böses. Aber was mich ärgert ist, stellt euch vor, wenn die Unternehmen die KMU nicht geben. Dann würden nach wie vor heute 45% von allen Haushalten nehmen wir jetzt alle einmal, die angewiesen sind auf das. Und das heisst ja nicht, dass ich nicht als Bundesrat mich voll, was ich auch mache, kann einsetzen dafür, dass wir aus dem Heizöl aussteigen. Beziehungsweise aus den Fossilen aussteigen. Aber so, dass es vernünftig ist für Menschen. Es nützt nichts, wenn ihr einfach das Heizöl höher bewerten mit einer Lenkungsabgabe. Mieterinnen und Mieter, die irgendwo in einer Wohnung sind, zahlen plötzlich mehr Geld für die Heizkostenabrechnung. Aber die Ölheizung bleibt genau gleich.
Ich habe mich mehr gefragt, von allen Sachen, die Sie haben können aussuchen zum Lobbyist zu sein, warum haben Sie nicht gefunden, es gäbe doch auch noch andere, die man sich dafür einsetzen könnte? Also Sie haben gefunden, Heizöl doch, that's my cup of tea.
Ja, ich habe gefunden, dass es ist unnötig, dass es eben eine Gegenstimme hat. Gerade weil ich in dieser Zeit das Amt übernommen habe, wo man massiv, das Heizöl massiv wollte verteuern, wo einfach, übrigens, sehr eine sozialistische Einstellung, wo man genau die Falschen bricht. Wo man nämlich die bricht, die nicht ein Einfamilienhäuschen haben, die das Geld haben, für die Heizung zu ersetzen, sondern wo man genau die bricht, die in einer Mehrparteienwohnung sind und keine Chance haben, rauskommen, die einfach mehr zahlen. Und das wird vielfach vergessen, oder? Gerade wenn man von einer Sozialpolitik mit Verteilungswirkung geht. Und darum ist das sehr bewusst gewählt gewesen. Und natürlich auch aus dem Hintergrund, weil ich ihn vertreten habe, wir brauchen alle Energien. Wir können nicht Energie einfach verdammen. Und jetzt ist klar, mit der Klimasituation ist für mich auch klar, und auch weil das Heizöl habe ich als in dieser Funktion schon gesehen, nicht jetzt erst als Bundesrat, weil das Heizöl endlich ist, brauchen wir eine Alternative. Und darum tun ich auch Alternativen unterstützen. Wir haben jetzt ein Klima- und Innovationsgesetz, wo man neue Technologien kann fördern kann, ohne dass man aber, und das ist ja bei der Bevölkerung übrigens eben ja abgelehnt worden, die Lenkungsabgabe, weil man gesehen hat, das ist nicht mehrheitsfähig. Und jetzt ist ja, warum das ich sehe, ärgern. Warum muss man jetzt, wenn ich das gemacht habe, bevor ich beim Bundesrat war, und die haben mir einen Lohn gegeben für das, was ich gemacht habe. Und ich habe geschafft für das, was ich Lohn hatte. Und jetzt habe ich mit denen überhaupt nichts mehr zu tun. Warum muss man jetzt noch dauernd von diesem Lobbyist reden? Also ich weiß nicht, ob bei den SPLern immer noch von irgendwelchem Lobbyist darum reden, was die genauso macht, im Kaufmännischen Verband oder wo.
Also muss man sagen, bei Cedric Wermuth haben auch noch jahrelang von seinem Kiffer-Ding geredet, und wir haben dann ein paar Tage.
Es bleibt ja, nein, halt einfach Verbotenes gemacht. Ich habe nichts Verbotenes gemacht.
Ja, laut europäischem Menschenrechtsgerichtshof schon.
Also wenn ihr sagt, ich habe keine Empathie für die Umwelt, dann ist das ja schon total falsch. Dann mache ich offenbar etwas falsch, dass das nicht bis zu euch ist
gekommen. Ja, ja.
Also wer hat gerade vor 14 Tagen im Parlament mit Vehemenz gegen die Abschaffung des Verbandsbeschwerderechts, mit allen Linken,
votiert? Sie an vorderster Front.
Votiert. An vorderster Front.
Haben Sie noch eine Umarmung von der Jackie
Bodran bekommen? Weil ich das als falsch
Sie haben es nur wegen dem gemacht.
Es hat nicht so eingelenkt.
Wenn ich Sie beobachte, schon bei vielen Gesetzesvorhaben, habe ich mich schon mal gefragt, was Sie bestreiten das wahrscheinlich, aber ich habe mich gefragt, was ist in Ihrer Kindheit passiert, dass Sie so gegen den Klimaschutz rebellieren oder auch gegen Biodiversität? Sind Sie also mal irgendwie in einen Steinschlag geraten als Kind?
Ich weiß jetzt wirklich nicht, von was das ihr redet, wenn ihr sagt, ich rebelliere gegen Klimaschutz. Ich habe, mögt ihr euch erinnern, in 2 Jahren habe ich das Klima- und Innovationsgesetz
Das habe ich gesehen.
Vertreten.
Also, das Klimaschutzgesetz ist schon
mit Überzeugung vertreten, nicht einfach so nur, weil man muss.
Das habe
ich und
schön
ich habe gesehen, immer gesehen, was man
aber nicht, auf der anderen Seite
was man
der
nicht kann.
Ja, wie? Auf der anderen Seite nimmt der Bund ja das Geld raus beim Gebäudeprogramm. Also man tut wie, man sagt, ah, schau mal, da tun wir Geld haben für Klimaschutz und auf der anderen Seite zügelt man das Geld wieder ab.
Ja, weil bei dem Gebäudeprogramm mittlerweile wir Geld, Subventionen auszahlen, wo die Heizungen sowieso ausgewechselt werden. Oder das nennt man Mitnahmeeffekt. Wenn der Bund eine Subvention zahlt, ob schon die Investitionen sowieso gemacht werden. Und das hat dort Finanzkontrolle so deklariert, dass wir da wirklich ein Problem haben. Also ganz viele haben dank der Subvention die Heizungen ersetzt. Eine Wärmepumpe gemacht statt einer Ölheizung.
Haben Sie dort Telefon bekommen von Ihren alten Heizölfreunden?
Ja, ja, die sind nicht zufrieden.
Und was haben Sie in dieser Situation
gemacht? Nein, das ist der heutigen Zeit geschuldet. Das müssen wir jetzt machen. Ja. Und das ist das Gebäudeprogramm. Und wenn jetzt, und da haben ja fast alle mitgemacht, oder ganz viele, die das haben mitgemacht. Und jetzt machen eigentlich die mit, die einfach die Ölheizung abgeschrieben sind, sowieso müssen ersetzen. Und dann macht es keinen Sinn, dass man da noch eine Subvention gibt. Weil das ist natürlich auch das, was man als Bundesrat hat, wo man es eben nie allen kann recht machen kann. Ihr habt zwar eine Aufgabe als Departementsvorsteher, Umweltpolitik zu betreiben, Klimapolitik zu betreiben, wo ich bin aus Überzeugung der Meinung, nicht einfach, weil ich muss, dass wir müssen aussteigen aus den Fossilen. Das kann ich euch wirklich hier sagen. Und da findet ihr auch genügend Statement, wo das zeigt, dass ich das nicht nur heute Abend sage. Also, jetzt habe ich bald den Faden verloren.
Ich hätte sie fast umarmt, als sie das gesagt haben. Ja,
nein, wir müssen aussteigen, das ist keine Frage. Aber ihr habt eben eine andere Seite. Wir haben genau gleich eure Verfassung eine Schuldenbremse. Und das ist der Gesamtbundesrat, der sieht, wir müssen auch die Ausgaben im Griff haben. Und dann muss halt auch das Departement von Albert Rösti muss auch Sparvorgaben machen, Sparanteile erbringen. Und dann gibt's eine Abwägung, was machen wir da? Und dann nehmen wir die Massnahmen, die eben am schlechtesten wirken. Oder? Das habe ich nicht gerne gemacht.
Ja, wie mühsam finden Sie das, wenn Sie immer jemanden verärgern mit Ihrem Entscheid?
Verärgern, ich glaube, man ist sich bewusst, sonst darf man nicht politisieren, dass man mit jedem Entscheid irgendwo jemand vielleicht nicht verärgert, aber nicht zufrieden ist oder nicht glücklich ist. Aber im Wissen darum, dass ja genau die Schweiz aus dem besteht, aus dem Kompromiss besteht, aus der Abwägung von verschiedenen Interessen, weiss man, dass man dann schon das Richtige macht. Wir sind ja für das sind wir ja 7 Bundesrätinnen und Bundesräte, oder, wo dann die verschiedenen Meinungen zusammenkommen und das wahrscheinlich für das Gesamtland dann die beste Lösung gibt. Es wäre nicht gut, wenn es nur SVPler hätte, es wäre auch nicht gut, wenn es nur SPler hätte. Mit dem kann man sich dann durchaus abfinden.
Gibt es so Tage, wo Sie rauslaufen und finden, heute habe ich glaube wirklich alle glücklich gemacht?
Die sind schon eher selten. Also alle, ich meine, das gilt im Leben allen recht. Getan ist ein Ding, das niemand kann. Also, ich glaube, wenn man allen recht machen will, sind wir wieder am Punkt, dann macht man am besten nichts. Und das ist nicht das, was man von einem Bundesrat erwartet.
Ist das der Grund, warum Bundesrätinnen so gerne auch so viel 1. August Ansprache halten, zum Teil 5-6 am Tag, oder einfach jetzt so einen Tag, wo ich finde, so, hey, schau, jetzt sind einfach mal alle happy, weil ich da bin.
Ja, also das macht man. Nein, das macht man nicht wegen dem. Das macht man eigentlich darum, weil man so viele Anfragen bekommt.
Das ist die richtige Antwort, muss ich jetzt sagen.
Nein. Jetzt gibt es 2 Varianten. Man sieht, ich mache einfach 2 Ansprachen. Am 31., wo viele auch schon 1. August feiern, am 1. Oder man sieht, ich will möglichst vielen entgegenkommen, weil sehr viel halt tatsächlich Freude haben. Und das, ja, natürlich macht es dann auch Freude, wenn die Leute applaudieren und sich freuen, dass ein Bundesrat da ist. Aber ich meine, wenn ich habe vielleicht 20, 30 Anfragen für den 1. August, das erfreut ihm ja. Und dann gibt es ganz viele, die man irgendwo gleich einen Bezug hat, wo man dann probiert halt zu gehen und das zu erfüllen. Und dann gibt es halt 5-6 Ansprachen, die möglich sind.
Was suchen Sie in diesen Auftritt?
Ja, schon auch ein bisschen das Feedback der Leute. Also das ist ja meistens so eine Gesellschaft. 1. August ist ja das Schöne, das ist nicht irgendeine Parteiveranstaltung oder so, sondern da kommen nur die, die ich mögen. Weil am 1. August kommen meistens alle Leute, das ganze Dorf, das ist ja das Schöne, von alle Gesellschaftsschichten, alle Parteien und so. Und da spürt man schon ein bisschen das Feedback, wie ist der Bundesrat unterwegs. Das ist, in der Regel hört man das schon, der hat eine Bank nach dem Referat im O-Ton. Da ist durchaus auch Kritik, meistens wohlwollend, das ist das Schöne. Aber es liegt durchaus auch Kritik drin.
Ich finde, wie Sie sich eigentlich auch aufgeschafft haben überall, ist schon, also habe ich faszinierend gefunden. Wie Sie quasi einsam, also Sie haben Matura gemacht, studiert, doktoriert, dann waren Sie Präsident von verschiedenen Gruppierungen. Ich habe mich dann mal gefragt, haben Sie irgendwann im Leben mal richtig gearbeitet?
Ja, tatsächlich. Also so richtig gearbeitet, wirklich mit den Händen gearbeitet, habe ich natürlich als Bauernsohn daheim. Weil es eigentlich klar war, wir waren vier Kinder und dass der Betrieb ist gelaufen, hat mich hier helfen müssen. Ganz in einem normalen Bereich, aber doch in meinem Wochenende ist mein Stall.
Was ist für Sie normaler Bereich?
Ja, das ist ja immer gefährlich. Heute, wenn man sieht, da kommt sofort die Frage, ja, ist das Kinderarbeit gewesen, oder ist nichts mit dem zu tun? Das meine ich. Also nicht, dass man irgendwie überfordert worden oder ist gezwungen worden, wenn man nicht mehr mögen oder so irgendetwas. Oder die Aufgaben nicht hätte machen können. Das wäre ich nicht im normalen Bereich. Aber wenn man hat frei hatte, ist man eigentlich helfen vom Vater. Und das war für mich eine sehr wichtige Erfahrung. Also ich bin auch bis 25, eigentlich bis Ende des Studiums, bin ich im Sommer ging auf der Alp gewesen, bei den Eltern, beim Käse, bei den Kühen. Und ich glaube, das war schon ein anderes Arbeiten als näher, wo es einfach halt am Schreibtisch war. Ich habe aber am Schreibtisch doch recht viel gearbeitet. Ich war Direktor von einem Verband. Jetzt könnt ihr sagen, ob das Arbeiten ist oder so, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wenn das, was ihr macht, Arbeiten ist, ist das schon Arbeiten.
Für diese Pointe bekommen Sie ein Kirschstängel.
Aber vielleicht habe ich da gleich noch überlegt. Ich bin noch nicht ganz aus der Rolle des Umwelt. Ihr habt gesehen, dass sich etwas passiert mit mir. Und vielleicht ist das schon das. Also ich bin natürlich in der puren Natur und Umwelt aufgewachsen. Und habe erlebt, wie viele Reglementierungen in Umweltfragen die Leute, die sich eigentlich am meisten um die Umwelt sorgen, nämlich die, die die Umwelt pflegen, zum Teil halt auch Sachen nicht machen können. Es hat angefangen, bei der Alpstrasse zu machen. Man hat x Vorgaben scheitert. Und Leute aus der Stadt dem können sagen, nein, ihr könnt ruhig weiterhin auf die Alp laufen, da gibt es jetzt keine Alpstrasse. Das sind schon prägende Elemente, wo wir hier sehen, man muss auch mit den Leuten zusammen, also man muss die Schritte auch im Umweltschutz oder eben auch im Klimaschutz, dann müssen die Leute mitmachen können. Und wenn ihr über die Köpfe der Leute etwas macht und zu viel reglementiert, dann kommt es eben nicht gut. Und das macht vielleicht bei euch den Eindruck, dass irgendetwas ist passiert, weil ich natürlich nicht jede Massnahme, einfach, wo eine Idee ist, von grüner Seite unterstützen, weil ich sage, man muss gegen noch können wirtschaften dabei, man muss gegen noch können Geld verdienen, wie ich es auch selber erlebt habe, man muss gegen können Geld verdienen dabei. Und wenn der Staat überhand nimmt mit Regelungen und Vorschriften, dann kommt es eben auch nicht gut. Und dann kommt es im Endeffekt eben auch für die Umwelt nicht gut.
Ich habe mich gefragt, kommt dort in jungen Jahren schon das Politische rein? Also können Sie sagen, ob das stimmt oder nicht? Ich habe einfach gehört, dass Sie schon als Bub eigentlich gefunden haben, Sie wollten gerne Politiker werden. Das haben mir verschiedene Leute gesagt.
Und ja, dann hätte die alles geredet.
Ich habe zum Beispiel geredet.
Sie hat so, ja, das gebe ich
ja. Sie hat gesagt, also Quellenschutz. Aber liebe unterstützende SVP-Nationalräte von Ihnen zum Beispiel, die gefunden haben, so, das sei schon mega früh klar gewesen, hey, der Rösti, der wird mal Politiker oder der wird sogar mal Bundesrat.
Ja, also ich habe natürlich gerne als Schüler Theater gespielt und ja, nicht, dass ich das jetzt so mache, aber
ich sage, ihre Rolle ist sau gut, ich nehme alles ab, also
Also ich bin schon ein bisschen als der in der Familie, der gerne mal geredet hat und etwas präsentiert hat. Der Vater hatte nie das Gefühl, ich wäre Politiker, immer gesagt, er wäre Pfarrer. Und das ist dann nicht der Weg gewesen. Tatsächlich habe ich in der Schule ab und zu schon gesehen, Politiker wäre etwas. Aber letztlich eben auch am Familientisch. Für den Vater war es ganz wichtig, dass man Nachrichten, die Radionachrichten, halb ist. Hat sie halb gepiepset? Ich weiß nicht, ob es noch piepset.
Bei mir war es auch so, es hat piepset, weil ich musste die Schnur haben.
Piep, 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 piep. Und nachher hat der Albert, hat er den Kind gesehen, schwiegen zu lachen. Und dann hat man natürlich auch mitbekommen, dass am Familientisch ist politisiert wurde. Er hat als Bauer nicht Zeit hatte, selber zu politisieren, weil er eben 10 Wochen ist er auf der Alp war und eigentlich nicht unter. Hätte das aber wahrscheinlich auch gerne gemacht. Und das ist auch so als Jung gezündet worden, das könnte etwas sein. Und ich glaube auch, man kann ja so etwas nicht ein Ziel näher haben. Klar, ein Bundesrat oder National ist kein Thema gewesen. Man tut sich natürlich näher so ein bisschen ausrichten, berufliche Laufbahn, wenn man das im Hinterkopf hat.
Also sehr, sehr toll gefunden und spannend gefunden, mit Ihnen heute zu reden. Ich habe gefunden, es gibt noch viele Fragen natürlich, die ich Ihnen gerne stellen möchte. Sie haben auch den Publikumsjoker noch nicht gebraucht.
Oh ja.
Und ich habe mich gefragt, einfach, es ist wirklich eine heikle Frage, aber ich werde es eigentlich gleich noch ansprechen. Warum haben Sie nicht gerne Röseliköl?
Das macht mir jetzt schon fast ein bisschen Angst. Ja, das hat einen Geschmack, der unerträglich ist. Also ich habe grundsätzlich nicht so gerne Gemüse.
Ja. Und beim Röselikör habe ich einfach gefunden, also wenn man jetzt würde sagen, hey, Röselikör muss man alle ausschaffen, dann muss ich sagen, dann hätten wir wirklich die gleiche Ansicht.
Ist wahr, ich, also immerhin.
Ja. Also ja, bei Röselikör auch.
Muss ich ein bisschen anfangen.
Ja, aber ich habe gefunden, dort bei Röselikör, eine Freundin von mir hat mal Röselikör gekocht und zwar karamellisiert mit Zucker ringsum. Dann ist der Bitterstoff weg und dann ist es wirklich mega fein. Ja. Also ich fand, vielleicht gibt es so dort eine kleine Veränderung.
Ja, was der Bauer nicht kennt, glaube ich. Wir haben überhaupt nicht über Veränderungen geredet.
Mhm. Ich habe gedacht, Sie sind in der SVP.
Ah. Ja, die sind noch gerade in mir.
Also gut, wir können gerne. Ich habe es probiert, bei Röselikör habe ich auch probiert, eine Veränderung herbeizuführen.
Ja, nicht geschafft.
Also gut, dann reden wir zum Schluss noch kurz über Veränderungen in diesem Fall. Wenn Sie jetzt nicht Bundesrat, sondern wirklich König wäre von der Schweiz. Was würden Sie als erstes verändern?
Puh, oh, jetzt habe ich mich selber da reingelegt. Eva?
Es wäre ein schöner Punkt zum Aufhören, aber es würde mich sehr wundern. Hey, du Eva, du darfst jetzt heute einfach dem König Rösti sagen, was er soll verändern. Sie würden auch sagen, sie würden das dann wirklich machen.
Ja, nein, David. Dann kennen wir das jetzt mit wenig.
Das setzt der Rösti sein professionelles Lächeln auf. Ja. Ich wirklich ihre Rolle, ich bewundere es wirklich. Also, sie machen es wirklich gut.
Wir sind sie fertig, oder?
Es hat mich sehr gefreut, dass Sie sich auf alles eingelassen haben. Sie dürfen jetzt zum Schluss einfach eine Antwort dazu sagen, die Ihnen passt. Und ich tue nachher die passende Frage dazu stellen.
Ja, nein, ich meine, es hat Spass gemacht bei euch. Danke vielmals. Ich wollte da nichts mehr sagen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu viel verärgert.
Frage dazu wäre, was finden Sie am Elfner am mühsamsten? Danke vielmals, dass Sie da waren. Ein Applaus für den Bundesrat Albert Rösti.
Das war es vom Politkuchen mit mir, Michael Lausner und dem Bundesrat Albert Rösti. Der Politkuchen-Podcast funktioniert unabhängig, ohne Werbepartner. Darum gibt es keine Einschränkungen bei den Fragen und auch nicht bei den Gästen. Du kannst möglich machen, dass es den Podcast weiterhin gibt mit einem Beitrag via Twint auf 078 227 55 22. Danke vielmals. Telefonnummern und alle Zusatzinfos findest du auch in den Shownotes. Jetzt wünsche ich eine gute Zeit und bis bald.